Herzlich willkommen bei
Sichtung Mächtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Geht's jetzt los?
278, ja, es geht los. Mit dem gähnenden Luca.
Ich habe nichts gehört. Was soll das?
Und super Woche Michelle Brändle.
Ja, hallo.
Und dem wunderbar beleuchteten Florian Baducci.
Hallo zusammen.
Wenn ihr das Video würdet schauen, genau, dann wisst ihr, dass er es nicht schafft. Er ist die hellste Leuchte von uns, schafft nicht, sein Licht abzustellen. Ja, vielleicht gibt es für das mal das Haus.
Auch im übertragenen Sinn, einfach das.
Natürlich. Ich meine es nur so. Ja, wir reden heute über das Plan, das Social Media Gesetz für die Schweiz. Dann über den Rechtsstreit zwischen Google und Epic, wo sie sich jetzt geeinigt haben mit möglicherweise weitreichenden Folgen. Dann im Big Screen reden wir über Predator Badlands und über Deliver Me From Nowhere, der Bruce Springsteen Biopic. Und in der Spielecke über Fellowship, sozusagen ein WoW nur mit Dungeons, und über Ark Raiders kann ich auch noch kurz etwas erzählen. Das habe ich jetzt auch endlich ein bisschen gezockt. Und wir fangen wie immer an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
In der EU geht ja schon einiges, was Social Media Gesetz und so Digital Services Act. Das Wort hat mir gefehlt. Genau, und die Schweiz möchte jetzt hier nachziehen und plant etwas Eigenes.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, ich will das jetzt auch gar nicht judgen, ich bin auch kein Jurist, aber es ist schon noch sehr leid. Das sogenannte COMPG, das Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen, dort möchte die Schweiz eigentlich gern so ein bisschen an DSA, an dem Digital Services Act, anknüpfen. Und Ziel ist es halt, die grossen Player in der Social-Media-Branche, also Meta, Google, TikTok, X, also die üblichen Verdächtigen, ein bisschen an Kandare zu nehmen und denen gewisse Pflichten aufzulegen, die sich ein bisschen an dem Digital Services Act orientieren, halt so zum Schutz von User und Userinnen. Gibt es gewisse Regelungen, wo man sich daran soll halten müssen. Also die Plattformen sollen sich daran halten müssen. Und wenn das nicht passiert, drohen dann halt Konsequenzen. Grundsätzlich lohnt sich es mal in drei Kategorien aufteilen. Das eine ist, es soll eine Meldemöglichkeit geben, wenn du gemobbt wirst oder wenn du irgendwie Hassrede, Diskriminierung, Terror, was auch immer, Fake News oder so etwas siehst, soll es eine sehr einfache, gut sichtbare, leicht erkennbare Meldemöglichkeit geben.
Auf diesen Seiten logischerweise, oder?
Auf diesen Seiten natürlich, dass du das kannst du einem Moderatorenteam übergeben und das gibt es jetzt schon, aber es ist so ein bisschen, es ist unverbindlich, sehr oft macht es ein Bot, es ist nicht wirklich sichtbar, man weiß nicht wirklich, wo das ist etc. Das muss einfach viel klarer sein. Oder auch wenn dein Profil gesperrt wird, sollst du das melden können und sie müssen es begründen. Das eine. Das zweite ist die Werbetransparenz. Es gibt ja sehr viel Werbung auf Social Media und dort soll einfach
das ist ein pure Hass.
Außer du zahlst bei Meta, du viel sieht aus wie jemand, der bei Meta so die freiwillige 8 Franken zahlt im Monat.
Selbstverständlich.
Damit er seine Reels kann doomscrollen ohne Werbung.
Immer wenn sie mir das wieder bringen und damit so in einer tollen Begründung. Nein. Und dann weißt du, genau, ich glaube, das Ablehnen ist eigentlich immer so schön beschrieben irgendwie. Weißt du, so, ja, dann mach halt weiter mit dem anderen Scheiß oder so. Ja, genau. Ich
liebe es. Es ist halt einfach nicht optimiert für dich.
Ja, genau.
Es ist nur optimiert, wenn du
zahlst. Kannst wieder in den Pöbel sein, halt, oder?
Ja, genau.
So, Alain, bist du sicher, dass du wirklich mit den schlechten Varianten möchtest weiterfahren, wo wirklich einfach dein Leben schlecht macht?
Es fehlt nur noch, denk mal, wenn du nicht zahlst und dann dein Kind die Werbung sieht.
Kostet es dich mehr?
Genau.
Weißt du, was so eine psychotherapeutische Behandlung für ein Kind kostet, Philipp? Zahl jetzt die 8 Franken und sparst du. Genau, Werbetransparenz ist der nächste Punkt. Das heisst, Facebook und Co. sollen auf Anfrage müssen klar machen, was ist das für eine Anzeige? Wer hat die geschaltet? Wer zahlt für die? Wer versucht, die Werbung zu erreichen? Wer ist das Zielpublikum und so, dass man besser nachvollziehen kann, wie so eine Werbung zustande kommt. Mhm. Und das Dritte ist die Transparenz beim Algorithmus. Der Entwurf verlangt, dass die grossen Plattformen erklären, wie die Empfehlungsalgorithmen funktionieren. Also,
boah, ja, bitte, und, das wäre mega spannend.
Das wird also, sicher ja, passieren.
Ja. Genau.
Ich würde sagen, es wird sicher passieren. Das habe ich wirklich auch nicht. Schon mal in die News geschrieben. Habe ich gedacht so, oh my sweet summer child.
TikTok, wo in den USA verkauft wird, aber der Algorithmus, der bleibt in China. Aber genau, China, die Schweiz genau. Schafft es bestimmt, dass nicht das einfach zeigt.
Hey, wenn Karin Keller-Sutter hier einfährt, dann ist aber Lichter löschen. Du führst den Elsass. Genau. Nein, und halt auch wie beim Digital Services Act, sollen auch Forschende Zugriff haben auf die anonymisierten Daten der User, dass sie halt Social-Media-Forschung betreiben können. Das ist etwas, was vor allem X in Europa, also in der EU, ein bisschen Probleme macht. Die ziehen sich dort ein bisschen, was sie rausgeben und was nicht. Und nur wenn der mega nachgestochen ist, liefern sie. Das sind mal so die Kernpunkte. Und es gilt einfach für alle Plattformen, wo die kritische Masse von 10% von der Schweizer Bevölkerung, Gesundheit, Michel, 10% von der Schweizer Bevölkerung nutzen. Das heisst, ab 900'000 giltst du. In der EU heisst das FLOP, also mit V, Very Large Online Platform, giltst in der Schweiz schon als 900'000
aktiv. Aber dann würden wir auch dazugehören. Digitec und Galaxus hat ja mehr als so viele User. Ich habe Fragen, ob es eine Website ist, auf eine Art.
Stimmt, wir haben auch eine Community.
Ja.
Okay. Ja, gut, bei uns gibt es ja nicht zwei Anstanden.
genau, bei uns sind die User extrem anständig.
Unglaublich anständig.
Die besten haben wir.
Hey, Indeed, mit dem verwünsche ich mir jetzt gar kalt. Aber ja, stimmt eigentlich. Ja, wir sind natürlich also schon auch eine Plattform.
Konsequenterweise, weil das.
Ja, wo kannst du natürlich Content. Publizieren, ja.
Schon wieder die Frage, eben genau, wie genau ist die Definition oder, von Plattformen?
Genau,
und so.
Also ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich das.
Du, ich meine, Sie haben offenbar.
60-seitigen PDF nicht im Einzelnen durchgelesen haben.
Aber Sie haben das offenbar ja auch noch nicht ganz zu Ende gedacht, wenn Sie da drin nehmen, dass man den Algorithmus bitte schön rausrücken kann, was jetzt ja völlig utopisch ist. Also.
Genau.
Ja, also, es läuft wahrscheinlich darauf aus, dass wir noch unsere eigene Social-Media-Plattform haben, so Digigram oder so. Und dort können wir den Algorithmus schon
ja, rausgeben. Ja, also das Ding ist auch noch nicht sakrosankt. Das ist jetzt in der Vernehmlassung und es gibt noch eine sehr, sehr lange Beratungsphase und es hakelt jetzt eigentlich schon Kritik. Eigentlich
einerseits was für halt, Kritik?
Einerseits halt der gute alte Datenschutz, oder? Wenn es heisst, ja, okay, aber wie genau, also willst du denn die ganzen User-Verhaltensweisen dann tracken? Das ist das eine. Und das andere ist, dass zum Beispiel, es ist einfach auch völlig unvollständig, weil zum Beispiel AI, also die ganzen Large Language Models und so, die sind mit keinem Wort erwähnt. Die kommen da drin gar nicht vor.
Ich meine, es wäre ja mal ein Anfang, aber eben, man fragt sich halt schon, die Schweiz hat ja kein Druckmittel und typisch wieder den eigenen Weg gehen, statt einfach mit der EU mitmachen. Aber,
Also einerseits eben ist es ein bisschen schwierig, oder, wenn man meckert, dass nichts passiert und wenn sie dann mal etwas machen, macht man es von vorne rein schlecht. Andererseits, ja, es wirkt auf mich schon ein bisschen too little too late, oder, ohne jetzt da ein Jurist. Also vertiefte juristische Kenntnis zahle ich bin kein Anwalt.
Nein, ich meine, ich finde es auch gut. Aber, oder? Ich finde, es ist richtig, macht man etwas, absolut. Oder? Genau, frage mich einfach, ich habe einfach den Eindruck, die grossen Firmen, die werden sich einfach an der EU orientieren. Dort ist ein Hebel, dort ist etwas vorhanden, wo etwas kann bewirken kann.
Genau.
Und die werden sich einfach nach dem richten. Und die werden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwelche Zugeständnisse, so ganz einfache Zugeständnisse, ja, klar, weißt, wenn es ähnlich ist wie bei der EU, dann wird man es für die Schweiz auch machen, aber sonst gibt es doch keine Extrawurst.
Halt, genau, es ist halt so, also du hast prinzipiell, also es gibt natürlich es gibt jetzt noch keinen konkreten Strafenkatalog, aber es kann natürlich auch Bussen geben. In einem Extremfall kann das Backup, der Provider, sogar der AVI geben, dass man die den Zugang beschränkt zu diesen Plattformen und so. Aber die Schweiz allein ist natürlich ein sehr kleiner Markt. Oder?
Ich meine, die würden sich vor zurückziehen, nehme ich an, statt da etwas machen, wo sie wirklich nicht wollen und in den grösseren Regionen nicht müssen. Dann sagen sie halt einfach, ja gut, gibt es halt Instagram nicht mehr in der Schweiz. Würden sie vermutlich vorher machen.
Tipptopp. Es ist halt die Frage, oder wenn sie das in der EU sowieso machen müssen, oder der Digital Service sagt, der reicht ja durchaus weiter, dass sie dann sagen, gut, also wenn sie in der Schweiz jetzt auch so ein Gesetz haben, wo sie sich dann müssen, so ein bisschen drum futieren und ein bisschen kämpfen, für den Rest Europa müssen sie es ja auch machen, also so what, oder?
Nein, aber das meine ich. Aber wenn es als Schweizer weitergeht, als oder? Ja, eben. Nein.
Ja, ja.
Genau. Darum kann man nebenan etwas ausarbeiten, was das Gleiche ist.
Genau, der Wille ist da.
Und du hast ja gesagt, das ist erst in der Vernehmlassung, da geht wahrscheinlich, weiss nicht, nach ein paar Jahren, oder? Bis das schlussendlich völlig umgesetzt wird.
Du kannst die verschiedenen Verbände, Parteien und so Fachorganisationen und so, die können jetzt bis zum 16. Februar können die ihre Meinung dazu abgeben. Mhm. Und dann wird das entsprechend dann anpasst und dann wird es natürlich abgestimmt in den beiden Kammern, oder? Also Nationalen und Ständerat. Und aber entsprechend wird es dann anpasst. Also es kommt nicht gerade nächsten Donnerstag, das ist schon so. Aber
wie haben wir jetzt darüber geredet? Mehr braucht es nicht.
Genau.
Aber sorry, Frage von einem ignoranten Pöbel-Dude wie mich. Du hast gesagt, die EU ist ja auch schon dran, da die grossen Plattformen mehr in die Pflicht zu nehmen und Massnahmen einzuleiten. Wenn die EU das macht, warum braucht es die Schweiz dann einen, der das separat macht?
Weil natürlich die ganzen Plattformen, für die ist es natürlich nicht von Interesse, dass sie die Gesetze müssen einhalten müssen. Die wollen natürlich möglichst frei agieren. Und dann machen die das halt nur dort, wo sie wirklich müssen.
Ah, okay. Also die EU-Gesetz, das ganze Digital Service Act zum Beispiel, das würde in der Schweiz Stand heute einfach nicht gelten. Da müsste die Schweiz
Das trifft ja nicht. Nein. Okay. Das ist europäisch. Nein.
Die Schweiz übernimmt ja einfach immer sehr viel Gesetz, weißt du, von der EU. Aber nur weil es die dort machen, das ist ja wie bei dem Apple, ist ja das zum Beispiel mit Apple Intelligence, ich glaube, das ist überall vorhanden gewesen, in der Schweiz oder umgekehrt. Aber du merkst
schon. Umgekehrt in der Schweiz hast du können so Live-Translate und so Sachen machen und in der EU ist es noch gesperrt.
Ja, genau, umgekehrt. Ah, okay. Aber wird man immer
also wir sind eher lascher im normalerweise als die EU.
Ja.
Oh, okay. Und jetzt hat man. Aber warum ist denn das?
Weißt?
Ja. Aber warum ist dann das da, ich sag mal, wenn das die lascher Version ist von dem, was die EU macht, warum stört man sich? Ich habe das Gefühl, wenn ich so ein bisschen Kommentare lese, ist es ja, oder okay, das ist nur eine Seite von der Medaille, dass die einen finden, ja, es ist jetzt schon zu hart, so alles, was ich sage, muss schauen, kommt jetzt der Staat und sagt, das ist Falschinformation und Hass und tut mich zensieren und sperren und ich darf nicht mehr sagen, was ich will.
Das sind aber wahrscheinlich auch die das machen.
Kann ich für alle sagen.
Ich kriege wieder Heat, wenn ich so etwas sage, aber das ist halt einfach immer der gleiche Menschenschlag. Das ist einfach grundsätzlich so die Wutlatte. Man darf überhaupt nichts mehr sagen. Und nur noch Gegender. Das ist einfach so. Oder. Es gibt halt eine gewisse Bubble, wo einfach. Das sind die gleichen, die vor. Wo man vor 40 Jahren gesagt hat, hey, das N-Wort ist im Fall nicht mehr okay. Die haben dort schon gut gebürgert und der gleiche Menschenschlag, vielleicht ein bisschen jünger, regt sich heute über den Genderstern auf oder darüber, dass.
Aber das einfach, sind die Kommentare, die du jetzt schon löschen musst. Die
sogenannte Free Speech-Diskussion.
Also ich glaube, es gibt Diskussionen wegen Datenschutz, die sicher immer berechtigt sind. Aber ich habe das Gefühl, die kommen damals aus einem unterschiedlichen Lager.
Die kommen aus einem ganz anderen Lager, die berechtigen.
Und die immer sagen, hey, wir dürfen nichts mehr sagen, der Staat liest überall mit. Und
wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du in die Kommentarspalte gegangen bist, Luca.
Ja.
Ich kann ja.
Doch.
Ich bin ja in meinen News, was politische Sachen betrifft, immer sehr deskriptiv. Und probiert dort möglichst mich mit meiner Meinung zurückzuhalten.
Korrekterweise, wir wollen ja auch niemanden belehren, wir sind ja keine Politiker.
Nein, nein, wir wollen niemanden belehren. Ich schon gar nicht. Also ich
vielleicht auch im Podcast, in der Natur vom Podcast sind wir vielleicht ein bisschen pointierter, weil wir quatschen ja darüber, aber in einem Beitrag.
Das ist, auch, das ist aber auch, ein, das ist auch eine Meinung, oder? Das ist eine Diskussion. Genau. Oder? Aber es ist ja trotzdem, heisst es, wir propagieren so sozialistischen Autoritarismus und weiss
nicht was. Beste Kommentar, Mann.
Ja, das ist uns vorgeworfen worden in den Kommentaren. Ja,
vor allem so sehr sozialistisch, wenn man ja weiss, dass der Vorsteher vom Bundesamt, der für das Gesetz zuständig ist, ist der SVP-Rösti. Also ganz bestimmt total sozialistisch.
Der ist sicher autoritär sozialistisch, ganz, ganz klar.
Ja.
Es wird immer ein emotional aufgeladenes Thema sein, egal.
Auf jeden Fall.
Die Leute haben immer eine Meinung.
Ja.
Das ist gut. Aber eben, dann kannst du vielleicht zukünftig wenigstens sie melden, wenn sie einen Dummi haben. Komm. Dann das zweite Thema, das wir haben, auch etwas, das schon länger dreht, Google gegen Epic, respektive muss fast sagen Epic gegen Google. Epic.
Wie oft haben wir das schon thematisiert?
Ja, ich habe es erst. Ich weiß auch nicht einmal mehr, wenn sie angefangen hat. Es ist schon ein paar Jahre her und es hat mich
sie Fortnite... Sie wissen selber nicht mehr wahrscheinlich.
Ja, wirklich. Es hat mit Fortnite angefangen, wo sie das Zahlungssystem selbstständig umgestellt haben im Game, dass du hast direkt über Epic die wie heisst
es? Jesus, die Story.
Microtransactions.
Nein, die V-Box, oder wie sie heisst. Ich weiß nicht mal, wie die Währung heisst im Fortnite. Ist egal. Dass du sie kannst über ihre eigenen Store kaufen. Die haben gewusst, dass die Fallen zuschnappt. Also die Fallen. Ja, ihre Fallen. Und sie sind ja dann aus dem Store gekickt worden. Bei Apple und bei Google. Und mit beiden haben sie geklackt. Und sie haben ja schon einige Erfolge erzielt gegen Apple und gegen Google. Und Google eben auch mit ihrer marktvorherrschende Stellung, oder? Das haben müssen, dass aufgezwungen worden ist, dass sie ihren Store, oder? Den Google Play Store, müssen aufmachen. Und jetzt geht es aber fast noch einen Schritt weiter. Also jetzt haben sich die beiden geeinigt vor Gericht. Jetzt ist es nur noch der Richter muss noch zustimmen. Aber bisher ist es so gewesen, dass sie aber eben nur in den USA haben müssen den Store öffnen für andere, also das sozusagen ein Epic Store hat dann können offiziell abgeladen werden im Google Play Store mit allen Apps vom Google Play Store. Also wirklich so, hast du wie dein Store im Store. Und das ist eben nur USA und befristet war auf 3 Jahre. Aber das ist schon mal ein grosser Erfolg gewesen. Schon mal etwas, wo die anderen, also Google natürlich nicht wollen. Und vermutlich hat man jetzt einfach gemerkt, eben, dass der Druck nimmt ja eh zu auf Google. Das ist ja an allen Fronten, oder? Da haben sie ihre Kriege mit dem Chrome-Browser und ihrem Zahlungsmittel, am Werbesystem. Darum, ich glaube, da merkst du, dass sie jetzt mit dem Zugeständnis machen. ihre Nachrichten dazu haben auch sehr positiv tun. Das heißt, auch die von Google fragen so, hey, mega cool, wir haben jetzt da irgendwie ein neues System.
Ich liebe es
aber,
ja.
Ich liebe es wirklich auch. Aber ich glaube, Epic findet es auch gut, weil da der Tim Sweeney, wo ja der Chef von denen, der ja auch ein bisschen ein komischer Typ ist, aber der hat auch sehr positiv, das Positive hervorgehoben. Also, hey, schau, jetzt ist Android endlich wieder so, wie es eigentlich mal gedacht ist, oder? Ich glaube, wir wollten einander nicht mehr auf die Füße stehen, weil man jetzt, glaube froh ist. So ist es gut für uns. Genau. Und was bringt das Neue? Eines der wichtigsten Sachen sind die Gebühren. Oder? Wenn du deine Sachen verkaufst, ein Abo oder sonst Sachen über die Stores, dann drückst du Gebühren ab. Schon bei Apple auch so. Und die sind dort immer noch so, meistens um die 30%. Es gibt so gewisse Abstufungen und so, aber einfach so, dass ich so Handgelenk mal Pi, ist das übrigens auch bei PlayStation und sonst Konsolen und so, zahlst du auch immer noch die Marge. Die wird jetzt gesenkt auf 20 oder 9%, hängt ein bisschen von der Transaktion ab, aber schon mal massiv weniger. Und wirklich auch bei Abos, also weißt, wenn du jetzt zum Beispiel Netflix, die sind ja immer froh, wenn du so über, ich weiß gar nicht, ob der Preis ein anderer ist, aber wenn du es über die eigene Seite machst und wenn du es jetzt über den Store machen, dann wäre es wohl nur noch 9%. Eben gerade für Abos sollen es wohl nur noch 9% sein, die du abdruckst. Und dort ist es aktuell so, dass du 15% zahlst bis zum deinen ersten Million Umsatz und nachher 30%. Genau, so ist es jetzt aktuell.
Ja.
Also, ich meine,
hat natürlich weniger, oder?
So ein bisschen,
genau.
Ja.
Was ist noch so dazu
kommt? Ein bisschen ähnliche Regelung wie Apple, die ja in der EU aufmachen, oder?
Ja, genau. Was da noch oben drauf kommt, ist, wenn du das Google Pay Zahlungssystem benutzt. Weil das müsstest du nachher auch nicht mehr, oder? Jetzt ist es, glaube ich, auch, es gibt keinen Weg an dem vorbei, oder? Wenn du zahlst, kommt halt deine Kreditkarte, die du bei Google Pay hinterlegt hast. Dort kommen jetzt nochmal 5% dazu wohl. Es ist alles noch nicht 100% sicher. Ich habe die ganze Story, The Verge hat es sehr schön zusammengeschrieben. Aber auch der kann sein, dass der nicht immer drauf ist. Also es ist eben, man ist ja wohl da immer noch ein bisschen am diskutieren. Aber noch interessant, Google kann offenbar auch noch mitverdienen, wenn du aus der App rausgehst auf eine Website und dann kaufst. Eben bei Netflix zum Beispiel, oder? Wenn du jetzt aus der Netflix-App auf die Netflix-Seite und dann das Abo machst, wenn du das innerhalb von 24 Stunden machst, dann kommen sie offenbar immer noch einen Anteil über.
Weil du so quasi über Google zu der Seite bist, oder?
Ja.
Wie begründet es das? Ja.
Ja, genau. Weil du...
Das ist doch Hölle.
Mhm. Aber da habe ich jetzt nicht herausgefunden, wie viel Prozent das ist. Aber, ja. Genau, und eben das speziell an dem ist, es ist nicht USA-only, es ist weltweit. Das kommt, und zwar bis 2032. Also es geht noch ein paar Jahre, aber ja, hat natürlich schon einer geht viel Geld verloren. Und ich glaube, für Entwickler und Leute, die halt Apps anbieten, ist es natürlich schon deutlich lukrativer. Denn,
ja.
Was hat man? Ja. Du, aber ich bin gespannt, vor allem eben auch, den Apple muss nachziehen. Polizei vorbei rasen, dann können wir verhaften. Scheiße. ich bin schon noch wunder, oder? Weil die sind ja alle auf dem rumgehockt und eben im Steam, weißt du, im Konsole und so, dort ist es auch immer noch, dort tastet das irgendwie noch gar nicht mehr da. Die Prozent. Und dort ist ja auch Epic, wo ihr im Epic Store, natürlich, weil sie einfach klein sind und sie müssen konkurrenzfähig sein und dann machen sie über den Preis. Sie haben ja deutlich tiefere Gebühren dort und geben mehr Geld an Entwickler. Aber sonst, Nintendo, PlayStation, Microsoft und so, die haben ihre Stores. Das ist fast immer noch durchgehend 30%, oder? Wenn du abdruckst. Und es nimmt mich schon wunder, ob es so langsam sich verschiebt, dass wir. Wir haben alle ihre Vormarkt. Also,
ja, und Google hat halt wirklich, da ist halt, ich meine, es gibt so viele Android-User, dass halt alles immer dort drüber läuft. Ist halt schon noch sehr viel massiv höher als jetzt bei PlayStation oder. Ja,
logisch, aber könntest du immer meinen, dort nutzt, man nutzt auch einfach seine Marktstellung
aus, oder? Weil es einfach
dicke Konkurrenz, mehr oder weniger, und alle machen es gleich. Ist schon nicht so sauber. Aber ja. Nein, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber genau. Und eben noch nicht 100% fix, muss man noch durchwinken. Aber
also, jetzt haben erst Epic und Google haben sich geeinigt, aber es muss vor dem Richter quasi noch.
Aber ich meine, es sieht ja strenger aus, als das, was vorher war. Darum, ich glaube, Epic hat zwar schon mal noch mehr gefordert und es hat sogar ausgesehen, als würde es auch durchbringen, aber wenn die sich jetzt geeinigt haben, geht man jetzt davon aus, dann ist das nur noch eine Formalität.
Oh, crazy.
Gut. Cool. Also, dann gehen wir weiter in unseren Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Es ist mal wieder ein Predator-Film, ich hoffe im Kino.
Ja.
Predator Badlands, nachdem, das Jahr haben wir schon einen gehabt, aber nur einen Animationsfilm und jetzt wieder einen mit echten Schauspielern und so. Und kann der etwas, Luca?
Absolut kann der etwas, der kann wirklich sehr, sehr viel. Und ich habe nicht mal wirklich daran gezweifelt, weil der Dan Trachtenberg. Trachtenberg? Keine Ahnung, wie der Name
ist. Trachtenberg, genau. Ich meine, der Podcast ist Ramix Gast. Die sagen es Trachtenberg.
Trachtenberg. Der Dan Trachtenberg. Der ist wieder der Regisseur und Autor. Und ich finde, der hat es wirklich geschafft, aus einem ausgelutschten Franchise etwas zu machen, das wieder relevant ist. Und nicht einmal ohne, dass er es müsste komplett neu erfinden, hat einfach verstanden, was Predator ausmacht, was es geil macht und das bringt er wieder zurück auf die Leinwand. Für alle vielleicht, die jetzt nicht so mit der Predator-Welt aufgewachsen sind, dort daheim sind oder vielleicht noch nie mal einen von den alten Filmen gesehen haben, angefangen hat das Ganze 1987 mit dem legendären Arnold Schwarzenegger, oder? Also Muskeln wie Baumstämme.
Super, mit dem Handshake, dem legendären.
Meme Handshake, das ist schon dort. Ja, der mit dem, wie heisst der andere? Der hat ja bei Rocky mitgemacht, der Apollo Creed.
Aber ist wirklich dort? Ist nicht in Commandos gibt es auch so eine Szene.
Schon?
Egal, komm, ich muss mal schnell nachschauen. Jan, es haben viele geschrieben bei uns, jedenfalls. Ja.
Okay. Auf jeden Fall, eben wie gesagt, die gute alte 80er-Jahre-Actionfilme, wo alle vollpumpt sind mit Testosteron und auch den natürlich mit Predator Arnold Schwarzenegger im Dschungel von Zentralamerika, der klassische 80er-Jahre-Actionheld. Nur, dass er im Predator eben tatsächlich mal untypisch für die Zeit keine Chance hat. Dort ist er der Gejagte, und zwar von einem Wesen, das ihm körperlich, technologisch und eigentlich so ziemlich allem überlegen war. Und genau das hat Predator so Besonderes gemacht. Was nach dem ersten Predator-Film gekommen ist, ist viel Slop, also Fortsetzungen, Remakes, Crossovers mit dem Alien-Franchise, mal besser, die meisten eher schlechter oder trashiger. Und eben aus dieser Trash-Ecke ist Predator dann irgendwie auch nie mehr richtig rausgekommen. Jetzt, fast 40 Jahre später, wenn ich mich korrekt bin, 2022, ist dann der Dan Trachtenberg auf den Plan erschienen. Der Trachtenberg, der hat durchaus schon vorher ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, eher leislich. Sein Durchbruch war 2016 mit 10 Cloverfield Lane, also so ein klaustrophobischer Thriller, wo das Cloverfield-Universum ein bisschen neu gedacht hat. Dann hat er eine Folge von Black Mirror gedreht, Playtime, und die erste Folge von The Boys, die hat auch er gemacht. Und dann 2022 schlussendlich ist Prey gekommen. Das ist unglaublich, aber wahr. Prey ist bis heute der am besten bewertete Predator-Film auf Rotten Tomatoes aller Zeiten.
Ja, aber das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich meine, übrigens der Handshake ist von dort. Weil ich meine, der erste... Ich glaube, der ist objektiv gesehen. Ich habe nicht einen sensationellen Film. Er ist einfach ein witziger Film, weil...
Er erlebt mehr von der Nostalgie wahrscheinlich auch. Einfach, also sagen wir mal, er ist ein absoluter Kultfilm.
Er war halt auch seinerzeit kreativ und neu. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen genau. Da ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen.
Der männlichste Film, wie es bei uns kommentiert haben.
Der männlichste Film.
If it bleeds, we can kill it. Das ist auch eine Perle. Hey, aber Prey hat sagenhafte 94% bekommen. Der Trachtenberg hat dort im Prinzip eigentlich die gleiche Geschichte wie 1987 erzählt, einfach ein bisschen mit einem Twist, wo dann sein Markenzeichen werden würde in diesem Franchise. Nämlich in Prey ist es um eine junge Frau gegangen, eine Kriegerin vom Comanche-Stamm und einem Indianer-Stamm, der sich beweisen will gegen ihre Brüder, ihren Clan. Weil dort in diesem Indianer-Stamm, dort sind halt Frauen halt einfach Mütter, Heilerinnen, Köchinnen, sie sind alle nur keine Jägerin und Kriegerin. Und sie will natürlich zeigen, dass sie genauso gute Kriegerin kann sein wie die Männer. Und plötzlich hat sie es mit einem Predator zu tun. So, Prey ist im Grunde also eigentlich genau das gleiche reduzierte Survival-Kino wie der ursprüngliche Predator gewesen, einfach mit dem klaren Thema, nämlich dass die Protagonistin nicht einfach nur einem Viech unterlegen ist, sondern sie muss etwas beweisen. Sie muss sich und anderen etwas beweisen. Killer of Killers, wo dann nachher kam, das ist dann eben der Animationsfilm, ist und Trachtenberg sein zweiter Film im Predator-Universum. Im Grunde wieder gleich, einfach ein bisschen weiterdenkt. Es geht wieder um das Motiv, dass man sich etwas beweisen muss. Das mal aber aus der Sicht von drei verschiedenen Protagonisten. Ein Samurai, eine Wikingerin und ein Flugzeugingenieur aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Wikingerin will den Tod von ihrem Vater rächen. Der Samurai will seinen verlorenen Platz an der Stelle von seinem Bruder wieder rein. Und der Ingenieur der will beweisen, dass ein Flugzeug nicht nur reparieren, sondern sie auch fliegen im Kampf gegen
Nazis. Das ist sehr geil. Prey und die beide huere geil gewesen.
Ja. Richtig geil. Und in allen Geschichten funkt natürlich eben dann immer wieder Predators dazwischen und am Schluss landet man sogar bei Killer of Killers auf dem Planet von diesen Predators und man sieht ein bisschen mehr ihre Kultur und ihre Codex innen. Und wo ich das so im Kopf hatte und das Review am Schreiben war zu Predator Badlands, ist mir so aufgefallen, es ist eigentlich eine mega logische Weiterentwicklung. Es ist wie eine Gleichung. Prey ist noch so klassisch Mensch gegen Bestie. Klassiker, oder? The Killer of Killers ist dann das Gleiche, aber hat Tür zu der Tradition und der Kultur der Yautja eröffnet. So heisst die Predator-Spezies innerhalb dieser Lore. Das sind die Yautja. Und Badlands ist eigentlich wie quasi, wir haben wieder einen Protagonist, der sich wieder muss beweisen muss, aber das Mal ist es ein Predator und nicht ein Mensch.
In welcher Zeit? Oder spielt es da irgendwo? Also spielt es auf der Welt oder Erden oder irgendwo Science Fiction irgendwo?
Es spielt auf einem Todesplanet. Ich würde sagen, in der Zukunft. Ich könnte jetzt noch genau sagen, welches Jahr, aber es spielt in der Zukunft.
Ja, aber irgendwo Science Fiction einfach.
Irgendwo Science Fiction. Und unser Protagonist das mal, der heisst Deck. Und das ist eben notabene, ich sage jetzt notabene für einen Yautja, eher ein kleiner Schmächtiger von seiner Spezies. Nicht für menschliche Verhältnisse, das ist immer noch ein verdammter Hühner. Aber unter den Yautja macht ihn das halt zum Schwächling. Und Schwäche gehört halt ausgemerzt. Der Deck muss also einen Weg finden, seine Stärke zu beweisen, auch wenn er es mit roher Kraft natürlich alleine mit seinen Artgenossen nicht aufnehmen kann. Sein einziger Weg ist, okay, ich muss mir eine Beute suchen, wo ich jagen kann. Eine Beute, die so stark ist, dass sogar die Yautja selber sie fürchtet, weil nur so kann er den Respekt der anderen gewinnen und damit weiterleben dürfen. Und genau die Beute, die alle fürchten, die findet ihr auf so einem fucking Todesplanet, wo aussieht wie ein blühendes Inferno, eine Welt, wo wirklich alles töten will, von den Bäumen zu den Ästen, zu den Tieren, so zu den Pflanzen. Hey, sogar das Gras auf dem Planet ist so messerscharf, dass es alles schneidet.
Die sind so dumm, lauf dem Kino, ich muss gerade Zeit dazu.
Also es ist wirklich ein fucking Todesplanet. Und ja, der Deck muss auf dem Planet natürlich das gefährlichste Viech von der ganzen Galaxis jagen.
Und dann ist es der Chuck Norris.
Und das ist der Chuck Norris. ja, und das ist halt wirklich spannend, wie man sieht das Ganze aus seiner Perspektive. Man sieht ihn, wie er kämpft, wie er scheitert, wie er lernt, wie er sich wieder aufrappelt, wie er neue Strategien muss entwickeln, weil er das, was er vor ihm noch gefehlt hat, jetzt integriert und sein Waffenarsenal ausbaut und so. Und das ist halt einfach geil, das mal aus der Sicht von einem Predator zu sehen. Weil man hat das vorher immer nur gesehen bei den Menschen. Und jetzt siehst du es mal aus so einem Predator, wie er das macht. Und es ist wirklich einfach richtig, richtig geil. Eben der Trachtenberg, der dreht die Perspektive um, meiner Meinung nach auch ohne das Franchise zu beraten. Der Predator, klar, er wird ein bisschen vermenschlicht dadurch. Das ist etwas, wo Fans natürlich auch gefunden haben, das geht doch gar nicht. Ein Predator, man kann ihn nicht vermenschlichen. Das muss einfach immer ein dummes, böses Filmmonster bleiben. Ich finde es halt geil, dass der Trachtenberg da eine Tür öffnet zu etwas, was es halt einfach vorher nicht gegeben hat, dass das Monster tatsächlich auch 1, 2, 3 Schichten mehr kann haben. Keine Angst, er bleibt immer noch ein Predator von A bis Z. Also es ist er ist jetzt plötzlich gefühlsduselig oder was weiß ich und er ist immer noch ein fucking Killer. Also, man muss immer das wie im Verhältnis setzen. Für einen Yautja ist er noch jung und forsch und unerfahren, muss noch lernen, aber er ist schon fucking fake und er macht einige Kills in dem Film, die richtig, ich sage mal, satisfying sind und du richtig das Gefühl hast, so, fuck, Mann, ey, wow, das fährt richtig rein.
Das ist doch schon ein bisschen Zeitgeist, nicht? Wenn du sagst, ja, jetzt hat er sich mal dran, um den Predator ein bisschen vermenschlichen und mehr Schichten geben. Also so ein bisschen, dass die Bösewicht einmal irgendwie eine Hintergrundstory haben, irgendwie ein bisschen mehr Herz oder eben ein bisschen mehr vermenschlicht werden, habe ich das Gefühl, immer wieder in einem Film, der jetzt aktuell gedreht wird.
Aber das bei so einem Monster ist es halt schwierig, oder?
Genau.
Weil dann verliert es halt natürlich schon Angst, oder du verlierst Angst. Das ist wie bei Alien, wie hat der geheißen? Die Ding, die jetzt gerade gelaufen ist, die ich recht gut gefunden
Alien
habe.
Earth.
Oder? Ja. Weil wenn du das Alien die ganze Zeit siehst und sie retten mit ihm und so, weißt du, und macht Faxen so mehr oder weniger, dann ist es natürlich.
Dann verliert es ein bisschen von seinem Mythos.
Ja. Das ist so.
Es ist genau das, was ich auch Dan Trachtenberg gefragt habe. Ich habe vor einer Woche vor Release vom Film selber, der kommt ja morgen, also Donnerstag. Also kommt, glaube ich, sogar heute ins Kino, 6. November. Ich habe mit dem Trachtenberg ein Interview machen vor einer Woche und habe ihn genau das gefragt. Ich habe ihm gesagt, hey, gibt es nicht Gefahr, dass du dadurch, dass du ihn eben zu fest erklärst und zu fest irgendwie, weil er ist ja einfach ein Filmmonster und vor dem muss man ja Angst haben. Und dann Trachtenberg hat gesagt, er sehe sich selber auch als Hardcore-Fan, weil ich habe gefragt, Hardcore-Fans könnten natürlich genau das monieren. Und er hat gesagt, er sehe sich selber auch als ein Hardcore-Fan. Und er finde ich nicht, dass es ein Verrat ist, weil der Predator hätte sich schon im 1987er-Film von anderen klassischen Filmmonstern unterschieden. Also er ist schon gefürchtet gewesen, aber zum Beispiel er hat wo der Arnold Schwarzenegger ohne Waffe mit ihm kämpft, tut trau seine Waffe ablegen, quasi kampflos. Also man hat dort schon gespürt, es gibt einen Kodex und er hat Rüstung an und er hat Sachen und es gibt eine Kultur dahinter und irgendwie es gibt Sachen hinter dem Predator, wo man erforschen kann. Und das hat er wollen erforschen, ohne aber, dass er jetzt die Yautja, die Predator-Rasse plötzlich irgendwie darstellt, dass, ah ja, das sind doch auch nur eigentlich aus ihrer Sicht, machen sie alles super und toll. So, nein, das passiert auch nicht. Und das siehst du auch in dem Film, dass das, man muss wirklich nicht Angst haben, dass jetzt ein Predator ein Mensch ist. Der Deck ist eh eine andere wie soll ich sagen, ein anderes Fass, weil er wirklich einfach der Schwächling ist unter den Predator, wo für uns Menschen immer noch das fucking Viech ist, aber unter den Yautja ist er ein Schwächling und er muss halt einen anderen Weg finden, sich zu beweisen. Und das, diese Story, die passt perfekt zum Deck, die würde zu keinem anderen Predator passen und darum ist für mich der Film so, verratet er auch nichts als Franchise und das ist noch wichtig zu sagen.
Ich finde, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Also, weißt, es gibt so viele Filme von denen. Nein, man kann es ja mal so machen. Also, weißt,
ja,
ich habe alle gesehen bis jetzt. Mhm. Ich finde den zweiten wirklich auch noch witzig. Ja. Mit dem
Glover.
Danny Glover. Genau, Glover ja. Einfach. Der von Lethal Weapon. Und
auch ein bisschen trashiger, aber.
Viel trashiger als der erste. Aber ich könnte auch wieder mal schauen. Es ist halt der klassische so 80er-Jahre-Action-Film. Und
da freue ich mich sowieso dann auch, also Punkt Danny Glover freue ich mich auf Little Weapon 5.
Hey, gut, aber spielt da der Rassist auch noch mit, oder andere? Oder?
Das ist
Mel Gibson.
Die Juden hassen die Mel Gibson. Nein, den schaue ich nicht. Aber es hat dann auch mal irgendeinen Trash gegeben vor etwa 6 Jahren oder so. Ich meine, selbst der war schon unterhaltsam gewesen, aber ich sehe es.
The Predators hat er, glaube ich,
vermutlich hätte er so geheißen.
Irgendwie so etwas. Oder The Predator.
Ja, vermutlich The Predators oder
und
so.
Und dann hat es natürlich noch das ganze Crossover gegeben mit Alien vs. Predator und 1 und 2. Und das ist
sind
halt
jetzt
schon
mehrere. Mhm. Ich habe lange gewartet und sind dann auch so gewesen, ja.
Ist so. Ich finde schon, seit Dan Trachtenberg, also wer vorher noch nie mit Predator etwas hat können anfangen, ich glaube, Prey ist wirklich ein super einstiegiges Franchise, weil er hat es schon wieder ein bisschen auf eine Stufe gehoben, auf ein Niveau, wo man ernst kann nehmen, wo nicht Trash ist und trotzdem irgendwie im Geist vom Original bleibt. Und du hast mit Prey jetzt, mit Killer of Killers und Badlands, hast wirklich so eine coole, wie soll ich sagen, dreistufige, man kann nicht Trilogie sagen. Und der Trachtenberg, wo ich ihn das gefragt habe, hat er auch ganz klar gesagt, für ihn, er hat nochmal eine grosse Idee für einen vierten Film. aber es ist nicht eine Fortsetzung oder etwas. Also du musst, für seiner Meinung nach, solltest du für keinen Film müssen Hausaufgaben machen, um dann daraus zu kommen. Jeder Film, ob es Six Prey, Killer of Killers oder Badlands, steht für sich. Und man kann es schauen, ohne das andere gesehen zu haben. Immer noch daraus kommt. Klar, wenn du die anderen Sachen gesehen hast, hast du vielleicht ein paar Aha-Momente mehr. Aber er will immer eigentlich eigenständige Filme machen. Er will nicht ein Marvel Cinematic Universe mit Predator machen, wo alles zusammenhängt. Und
no, alles jede Serie musst du schauen, damit du jede Figur kennst. Und
genau. Ja. Apropos, das Interview wird morgen Freitag auf Digitech Galaxus online gehen. Es gibt sogar eine kleine Verlosung, wo ihr etwas ganz Tolles könnt gewinnen. Wer jetzt halt das Video schauen kann.
Eine saudämliche Maske, nice.
Habe ich gehofft, so eine Predator-Plüschtierli oder so.
Ja, genau.
Plüschtierli. Fertig noch.
Ja. Eine Nein, Maske. Wirklich. Cool. Ich habe den Film 4 von 5 Sternen. Ich habe den wirklich wieder sensationell geil gefunden. Ich finde Prey und Killer of Killers noch ein Spürchen geiler, immer noch, aber Badlands ist absolut up there. Sehr kommt nice. Auch in den internationalen Kritiken wieder sensationell gut weg. Ich glaube, im Moment ist er bei 89% auf Rotten Tomatoes.
Nächste Woche im Kino, hä?
Die Woche schon, also ab heute.
Ich habe gerade vorher geschaut.
Ciao.
Ja, vielleicht ist das Winti anders.
Winti ist immer kleiner, ja genau.
Ja, komisch. Egal. Aber gut, dem Kino Predator Badlands. Dann ebenfalls immer noch im Kino Deliver Me From Nowhere. Eben der Bruce Springsteen-Film, wo... Er müsste auch so heißen. Für Leute wie mich.
Also er heißt Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Also sein Name kommt...
Nein, das ist zu wenig.
Okay, fair. Genau, der Film ist nicht immer noch im Kino, der ist erst seit 2 Wochen im Kino. Also ich hoffe schon, dass er es noch ein bisschen länger macht. Allerdings kommt er nicht so gut an. Zu dem sage ich nachher noch etwas. Also der Film selber ist so ein Biopic, also es geht nicht irgendwie um die ganze Biografie von Bruce Springsteen, sondern basiert eigentlich auf dem Buch von Warren Zanes. Der ist selbst Musiker und Writer und hat eben so einen Teil aus dem Bruce Springsteen seinem Leben rausgenommen. Und zwar, nachdem er eigentlich mega berühmt worden ist mit seinem Album «The River». Und eigentlich jetzt so ein bisschen auf dem Weg ist, zu einem Album zu machen, wo damals dann sehr missverstanden worden ist, «Nebraska». Sehr ein schweres, düsteres Album. Und die Geschichte erzählt eigentlich so ein bisschen den Weg von Bruce Springsteen. Warum hat er das Album gemacht? Was hat er sich dabei gedacht? Einfach so ein bisschen die Zeit. Und der Bruce Springsteen hat genau auch noch dazu mal auch starke Depressionen gehabt. Also der ganze Film ist eigentlich auch sehr, sehr schwer und ein spannender Weg eigentlich, wenn du denkst, was der Bruce Springsteen eigentlich heutzutage verkörpert, der ist ja der Boss, er ist so die Figur in den USA als Rockstar und eigentlich mehr so glorifiziert und dann sieht man dann eigentlich mal so ein bisschen am Abgrund. Ich selber habe das mega tolle Variante gefunden zum Bruce Springsteen, so ein bisschen auch seine Kindheit und alles mal ein bisschen näher bringen, ihn als Person, wirklich so ein bisschen als Mensch. Ist aber eben allerdings nicht so gut angekommen. Also Rotten Tomatoes hat er im Moment 59%, habe ich gesehen. Und aber IMDb ist, ist auch nur 6,9 von 10. Also.
Aber es ist so ein Zeitfenster. Du hast jetzt so gesagt, Kindheit und so, aber sonst ist es schon...
Genau. Also es ist ein hauptsächliches Zeitfenster ist wirklich dort, wo er Nebraska schreibt. Ja. Also du siehst so, wie er das Album aufnimmt und es gibt dann immer so ein bisschen Rückblenden, weil in dem Album verarbeitet er eigentlich seine Kindheit. Er hat eine ganz schwere Kindheit gehabt. Sein Vater war ein sehr strenger, böser Mann gewesen. Also so wie er dargestellt wird, hat ein Alkoholproblem gehabt. Er ist also gewalttätig, man zeigt Gewalt nicht so, aber es läuft so ein bisschen in die Richtung und die Mutter war auch immer sehr zurückhaltend gewesen und hat da irgendwie nicht eingegriffen, nichts. Da merkst du halt dann schon, dass das der Bruce sehr geprägt hat und dass er irgendwie nie gross darauf klarkam, hat irgendwie nie körperliche Nähe gehabt mit der Familie, irgendwie nie grosse Liebe, er war sehr ein Verschupfter gewesen, sehr, sehr lang. Und genau, und das alles verarbeitet er dann, also du siehst so wirklich, wie er nach The River dann mega ins Loch gehabt, das hat so seine grosse Tour gehabt, ist mega erfolgreich gewesen und er weiss dann wie nicht so richtig, was mit sich anfangen, geht in ein einsames Haus und will dann wirklich ein neues Album schreiben. Und wirklich für sich allein in seinem Zimmer nimmt dann einen Kollegen mit, der dann das alles aufnimmt. Und zwar ganz raw, irgendwie auf Kassette. Also Qualität natürlich auch so gar nicht gut, aber einfach so ein bisschen als Demo-Version, hat er gesagt, damit er so ein bisschen seine Ideen und alles festhalten kann. Und dann quasi im Tonstudio dann mit seiner Band, der E-Street Band, dann kann wirklich auch aufnehmen. So hat er es immer ein bisschen gemacht. In dem Fall ist es dann halt wie so ein bisschen schwierig gewesen für alle, um damit umzugehen. Und da finde ich auch, du siehst auch im Trailer ein bisschen, auf das fokussiert sich so ein bisschen. Normalerweise, wenn ich so Biopics oder so Biografien von Musikern geschaut habe, also weißt du, der Walk the Line von Johnny Cash beispielsweise, wo es immer so ein bisschen darum geht, dass die Musikerfigur missverstanden wird, aber dass man sie auch ein bisschen abdruckt und in einen anderen Weg lotst. Bei Bruce Springsteen finde ich es mega anders. Also der Manager, der John, ich weiß jetzt gar nicht mehr, muss nachher noch mal schnell schauen, wie er noch mehr heisst, ist eigentlich seit 50 Jahren eigentlich sein Manager und du siehst so wirklich so ein bisschen die Freundschaft zwischen ihnen. Also es ist wirklich so, er ist nicht nur der Manager, der das grosse Geld rausholen will, er versucht den Bruce Springsteen zu verstehen und auch zu verstehen, was er jetzt da genau für ein komisches Album macht und rechtfertigt das eigentlich auch gegen außen, schirmt dann mega ab und so. Also das ist wirklich, du merkst so, der Bruce wird einfach sein gelassen, er darf einfach machen. Und das finde ich mega stark dargestellt. Mega schwierig wahrscheinlich auch für beide Seiten, weil eben der Bruce, du siehst so die Depressionen und irgendwie, wir müssten eigentlich ein bisschen daraus rausholen.
Warum ist der Film nicht gut angekommen?
Ja, glaube genau wegen dem. Also es ist ein mega schweres Thema, es ist sehr traurig. Man kennt den Bruce als «Oh mein Gott, Dancing in the Dark» oder weißt, so die ganzen «Born in the USA»-Lieder. Das ist übrigens ein Album, das danach kommt, also nach dem schweren Nebraska, kommt nachher «Born in the USA», das ist das erfolgreichste Album. Und dann ist man so, hey, aber das ist doch nicht der Bruce Springsteen, den wir kennen. Es dockt ein bisschen an. Also die Leute sind...
Weil der Trailer, habe ich jetzt auch noch gefunden, suggeriert eigentlich, natürlich, du merkst ein bisschen, dass es da irgendwie ein bisschen Drama geht, aber wenn man den Trailer schaut, hat man das Gefühl, das wird, glaube ich, so ein Feelgood, weißt du, so ein Herzensfilm.
Ja, es fängt wirklich im Trailer so an, er kauft das erste Auto, ist mega begeistert, zufrieden. Und dann ganz am Schluss siehst du auch noch so, wo er irgendwie Born to Run singt und dann ist er als Kind mit seiner Kollegin da, rennt er so durch das grosse Maisfeld oder was das ist.
Und du siehst,
genau, und ja, es geht so ein bisschen in die Richtung so, hey, er hat Erfolg, er geht so ein bisschen ins Loch und merkst aber auch, hey, das hat ihm gut getan und er findet so dann den Schwung wieder.
Also, hey, was ich auch noch spannend finde, du hast den Schauspieler noch gar nicht gesagt. Das ist da.
Ah, ja, mein Gott. Genau, ja. Darfst du gerne sagen, wenn du weißt.
Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Jeremy Allen White heißt
der. Von The Bear.
The Bear.
Oder überall jetzt, hat man das Gefühl. Das ist so einer, der jetzt überall ist, oder?
Ja, vorher hat man ihn noch gar nicht gekannt eigentlich. The Bear hat ihn, glaube ich, ein bisschen bekannt gemacht. Ja. Und ja, jetzt als Bruce Springsteen natürlich kennt man ihn jetzt.
Genau, Iron Claw hat er, glaube ich, auch gemacht. Hey, genau, und ich habe noch krass gefunden, der hat die Sachen selber gesungen.
Genau,
Hure
ja.
Verreckt.
Also alles, was du dann siehst, wirklich auf dem Bildschirm, manchmal siehst du auch, weißt, siehst du eh nicht als Schauspieler und es wird einfach eingespielt, dann weißt du, dann ist es wirklich der Bruce Springsteen und manchmal singt er selber und ich schwöre es dir, man merkt den Unterschied fast nicht. Er singt brutal gut, er spielt selber Gitarre. Also er hat sich wirklich beigebracht, er hat auch von Bruce Springsteen die Gitarre, die der Bruce Springsteen damals gespielt hat, die hat er nicht mehr gefunden, hat Jeremy Allen White dann aber ein bisschen ein späteres Modell können auftreiben und auf dem hat er nachher tatsächlich so Gitarre spielen gelernt.
Das, das finde ich schon noch beeindruckend. Also weißt irgendwie, mein klar, das hat, offenbar kann es halt einfach, es ist einfach, hat jetzt einfach gut gepasst, oder? Aber das ist schon immer noch verreckt, wenn... So, genau, so ähnlich. Also, krass.
Mega krass. Also, er hat ein paar Monate vorher hat er noch nicht einmal in seinem Leben eine Gitarre in der Hand gehabt, muss man auch sagen. Also, ist wirklich, er hat sich, glaube ich, brutal zusammennehmen und hat selber auch gesagt in Interviews, hey, ich habe mega Angst gehabt und so. Und der Bruce Springsteen aber hat ihn tatsächlich auch als Schauspieler als erstes vorgeschlagen. Also, er ist definitiv hinter ihm gestanden. Und also, ich finde, das ist wirklich eine gute Wahl. Viele kritisieren auch, er sieht ja nicht aus wie der Bruce Springsteen, klar. Überhaupt nicht. Ja, voll. Aber ich finde, also im Film merkt man so, er wird auch so schmächtig dargestellt. Also, und er hat auch die weirde Körperhaltung und so. Ich finde so, mit dem schauspielerischen Talent holt er mega viel von der Art von Bruce Springsteen raus, ohne dass er muss so aussehen. Also, er hat auch sehr eigene Gesichtszüge und so. Und ich finde irgendwie, also es stört mich in keiner Sekunde während dem ganzen Film, dass er nicht so aussieht.
Sieht man dann sicher nie oben ohne, sonst wäre es unglaubwürdig.
Ja, das ist ripped, man das sieht.
Ja, ja, mit den Dings hat er schon recht. Also ich habe das Gefühl, in der Bier hat er schon recht definierte Muskeln gehabt.
Aber nein, einfach sagen, er ist ein verdammter Fetzen. Aber er ist der Bruce Springsteen doch nicht.
Nein, aber ist ja, der normal. Bruce Springsteen ist so, ja.
Voll. Ja, das ist einfach normal. Aber ist der andere, der ist, eben, hat ja den Wrestling-Film mitgespielt.
Eben, der Jeremy Allen. Ah, jetzt komme ich raus. Rock meint, ihr sagt, der Springsteen sagt ein Fetzen. Und
nein,
der,
nein.
Ich habe gemerkt,
der andere
ist ja doch recht.
Verdammte Maschine. Und darum sage ich, der hat sicher nie ein T-Shirt abgezogen in dem Film.
So
und vielleicht hat darum der Bruce wollen, dass er ein Spiel
zweigt. Ah, wegen dem schönen.
So das ist auch definiert ja,
yes. Überall dabei sein. Der Jeremy Allen White wird im kommenden The Mandalorian and Grogu-Film Rota the Hutt synchronisieren.
Oh. Stimmt, das ist ein Film, so gut.
Völlig random.
Der ist überall, überall. Hey, komm, genau, das ist
Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Genau.
Wie lange geht er eigentlich? Geht er auch 3 Stunden?
Hey, nein, also im Fall, ich muss ehrlich sagen, vorab, ich bin gar nicht gewöhnt, zum langen Film zu schauen und ich hasse es eigentlich auf den Tod. Ja. Der Film geht exakt 2 Stunden und es sind 2 sehr, sehr schöne
Gute Länge. Ja. Gute Länge. Ja. Sehr nice. Gut, komm, dann springen wir noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in die
Spielecke. Fellowship hast du gezockt, Luca, und ich habe auch schon ein paar Missionen drin gemacht. Und wenn man Trailers anschaut, hat man das Gefühl, ah geil, WoW.
Ja.
Und es sieht wirklich aus wie WoW, es spielt sich wie WoW, allerdings nur mit Instanzen, oder?
Ja, genau. Also Fellowship ist kein klassisches Online-Rollenspiel. Die Macher nennen es ein MODA. Der erste von seiner Art. Also
deine MODA.
Deine MODA. Deine MODA. Ein Multiplayer-Online-Dungeon-Adventure, wo du genau das machst, was der Name sagt. Nämlich du spielst Dungeons und nur Dungeons. Es ist quasi, wir nehmen es Mythic Plus aus WoW. Für die, die WoW spielen, die wissen sofort, was ich meine. Und machen aus dem einfach ein Spiel. Beziehungsweise die, die das entwickelt haben, die beschreiben das ein bisschen wohlwollender. Die sagen, hey, wir nehmen das, was im MMO alle wollen, was am meisten Spass macht und was sonst immer erst nach Dutzenden von Stunden kommt, nach dem ganzen Grind und Quest und alles, nämlich das Endgame vom Spiel und machen aus dem einfach direkt ein Spiel. Also, das heisst, 4 Spielerinnen und Spieler, die teilen sich in 3 Rollen auf, Tank, Healer und Damage Dealer, die 3 heilige, oder wie sagen wir, die heilige Dreifaltigkeit vom Rollenspiel und ja.
Gruppen sind aber 4 Spieler, können
genau,
sie, oder?
Es sind okay, 4 Spieler, immer ein Tank, ein Healer, 2 Damage Dealer.
Aber du kannst aber aufteilen, wie du willst, oder?
Nein,
du musst ihn nicht.
Genau. Also du hast, es ist eigentlich wie bei League of Legends oder Overwatch. Du hast eine Auswahl an Heroes, die du kannst auswählen kannst. Du wählst einen aus einer von diesen 3 Rollen. Oder? Es gibt pro Rolle gibt es mehrere Charaktere. Es gibt, glaube ich, 2 Tanks, die du kannst wählen, 4 Damage Dealer, 2 Healer im Moment. Du wählst einen aus und den tust du dann leveln in dem Moment, wo du mit dem spielst. Und da kannst du natürlich andere ausprobieren und mit denen auch ein bisschen leveln. Also ich sage dem Leveln, aber das Levelsystem, zu dem kommen wir gerade noch. Du wählst einfach ähnlich, wirklich wie auch bei Overwatch ist ja auch das Gleiche. Du hast ja auch die 3 verschiedene oder 4 verschiedene Klassen und pro Klasse hast du mehrere Charaktere und die spielen sich natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, aber sind der Kategorie zugeordnet. Du bist ein Damage-Dealer. Du tust tanken, du tust heilen.
Aber macht das Sinn, dass du dann so ein bisschen wechselst oder tust du schon eher einen nehmen und den leveln?
Ich habe jetzt halt nur einen gespielt. Ich habe einfach den Healer genommen, weil ich spiele meistens Healer bei diesen Spielen. Ich finde das noch cool. Es ist auch immer eine Rolle, die meistens gesucht wird. Das heisst, wenn du dich irgendwo einreist in eine Warteschlange, kommst du auch immer schnell in Dungeons rein, weil alle wollen immer Damage-Dealer spielen und niemand will tanken oder heilen. und ja, ich bin zum Mal reinkommen, bin ich halt jetzt wirklich einfach mal bei einem Charakter geblieben, weil sonst muss halt jeder Charakter neu lernen, gell? Jeder Charakter spielt sich anders und das siehst du auch schon bei, ich glaube auch bei Overwatch oder auch bei League of Legends, siehst du anhand von den Sternen, ob er schwierig ist oder nicht. Ein schwieriger Charakter ist potenziell natürlich besser, aber musst halt zuerst mal reinkommen und den richtig spielen. Wenn du falsch spielst, dann geht es nicht. Und ein einfacher Charakter hast du schnell mal ein bisschen gelernt und Basics und der funktioniert auch so ganz okay. Wer schon mal Overwatch gespielt hat, der kennt das Prinzip schon. Du kommst rein, bist in einer Art Lobby, das ist dort ein bisschen so eine schönere, wie soll ich sagen, ein kleiner Dorfplatz mit ein bisschen Bar da und Händler dort und so, aber es ist eigentlich wie so ein kleiner Platz, wo die Spieler sich tummeln. Du klickst auf Spiel spielen und dann wirst du automatisch in eine Warteschlange eingereiht, wo dich einer Gruppe zuordnet, automatisch, und dann geht das Dungeon auch schon los. Du spielst das Dungeon, schliessst es ab, heimsisch Belohnung ab, kommst wieder raus, bist auf dem Dorfplatz und tust dich wieder einreihen im nächsten Match. Und das machst du Dungeon um Dungeon um Dungeon um Dungeon um Dungeon.
Am Anfang gehen sie ja ultra kurz, 15 Minuten, 10 Minuten, oder?
Ja, genau. Also das die ist erste, genau. Am Anfang das ist es ein freies Spiel, das ist halt wirklich das Einfache, dort ist auch die Belohnung. Das ist wirklich zum Reinkommen und auch zum neuen Charakter, wenn du dann mit dem anfängst, zum mal ein bisschen lernen. Weil das Dungeon ist dort am Anfang ultra easy, die Gegner sind besonders schwer, du kannst fast nichts falsch machen, du kannst einfach mal mit diesen Mechaniken dich vertraut machen. Und dann nachher geht es, ähnlich wie bei WoW mit Mythic Plus, geht es los in die, ich sag mal, gradete Dungeons, wo auch dort fängst du auf einer gewissen Schwierigkeitsstufe an, relativ tiefe. Und wenn du das Dungeon dann innerhalb von der vorgegebenen Zeit, du hast dann wie ein Timer, der abläuft, für die Instanz hast du zum Beispiel 20 Minuten Zeit oder 25 Minuten oder 30 Minuten. Und wenn du es schaffst, innerhalb von dieser Zeit das Dungeon abzuschliessen, dann schaltest du quasi die nächste schwierige Stufe frei. Wenn du dich dann das nächste Mal einreihen in der Warteschlange, kannst du auch gleichzeitig den nächsten schwereren Dungeon machen. Und je schwerer das Dungeon wird, desto besser werden die Belohnungen natürlich, die du dort einheimsen kannst. Jetzt, was anders ist, als ich sage mal in einem WoW ist, dein Charakter hat kein Level. Du tust nicht leveln, du tust nicht Erfahrungspunkte sammeln innerhalb des Games, sondern du hast eine Art wie ein Progress Tree, sage ich dem mal. Ein Tree, also so wie so ein Ast, ein Baum, wo Perks hat und jeder Dungeon-Abschluss selber schaltet den nächsten Perk frei. Und das geht natürlich dann wie bei einem Baum in die verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist dann einfach, ja, du bekommst mehr Talentpunkte, wo du in deinem Skilltree, den gibt es dann wiederum wieder, wo du in deinem Skilltree kannst einsetzen oder Talentreihen, die freigesetzt werden oder neue Fähigkeiten von deinem Charakter, die freigeschaltet werden, damit dein Charakter mehr Fähigkeiten hat und so weiter. Oder es kann irgendwie auch sein, in diesem Dungeon hast du dann mehr Bonus auf dies oder mehr Bonus auf das. Also es ist eine Art wie, was ich noch cool finde, ist, ich mache das Dungeon nicht, um möglichst viele Viecher zu killen, die mir Erfahrungspunkte geben, die mir dann auf den nächsten Level geben, sondern der Dungeon-Abschluss selber, jeder Abschluss bringt dich schon vorwärts.
Und aber dann weisst du eigentlich schon von Anfang an, wie viele Dungeon du müsstest machen, bis du den Skilltree maximiert hast?
Ja, also genau. Genau, okay. Du siehst auf deinem Ding irgendwie, glaube ich, etwa 30 oder 45 oder irgend so etwas ist im Moment. Und
das ist
nicht so viel. Hey, ich bin etwa jetzt bei 20 und ich habe doch recht lange für das gehabt.
Das ist ein Charakter, ja, gut.
Das ist ein Charakter, oder? Und du willst natürlich verschiedene Charaktere unter Umständen spielen und pushen, also mit dem System. Ich finde es halt noch cool, dass es ist insofern motivierend, wenn du in WoW Dungeons spielst, dann ist nicht jeder Dungeon ein Levelabschluss, oder? Einmal musst du 5, 6, 7 Dungeons machen, bis du innerhalb vom Dungeon genug Erfahrungspunkte gesammelt hast, damit du ein Level-Up machst. Und es fühlt sich einfach irgendwie viel direkt belohnender an. Es ist der Zusammenhang zwischen ich mache ein Dungeon und bekomme dadurch einen Fortschritt, ist viel, viel direkter als
das, geil, ja.
Das mit dem Erfahrungspunkt. Natürlich gibt es nebst dem dieser Art von Progress gibt es immer natürlich auch noch die ganzen Sachen, die du innerhalb des Dungeons lootest. Also die Gegenstände, die du bekommst, die Gegenstände kannst du wiederum verbessern mit dieser Währung, mit Edelsteinen, mit Zeugs und Sachen. Also es gibt auch noch das ganze Loot-System dahinter und das Equipment-Improvement-System dahinter, das auch noch beiträgt. Aber ich sage mal, der Kern, das Herz vom Spiel ist schon einfach Dungeons machen, Dungeons machen, Dungeons machen, Dungeons machen, Dungeons machen. Und sonst gar nichts anderes.
Wie sind Bosse? Weil im WoW braucht es ja oft solche Strategien und so, wie die Gegner machst und die musst du zum Teil auch zuerst lernen. Wie ist das da?
Ist genau gleich. Du musst die Dungeon-Boss, also vor allem Bosse selber haben auch Strategien, die du musst wissen, die du musst kennen. Am Anfang ist natürlich alles ein bisschen verzeihender, weil es einfacher ist. Du kannst mal einen Fehler machen. Auf der höheren Stufe ist es absolut unverzeihlich, teilweise, wenn du vergisst, im richtigen Moment dich mit einem Widerhaken an einem Pfahl anzumachen, weil jetzt kommt die Fähigkeit vom Boss, wo nicht alle ins Meer raussaugt und du musst dann angemacht sein oder nicht. Oder er hinterlegt irgendeine Pfütze, ein Lachen am Boden, wo, wenn du reinstehst, tut die dich verlangsamen und macht dir Schaden. Aber in dieser Pfütze willst du auf keinen Fall reinstehen. Aber dann kommt der Moment, wo der Boss wieder irgendeine Fähigkeit macht, wo alle zu sich saugt. Und wenn du dann bei ihm bist, dann stirbst du direkt. Also musst du jetzt trotzdem in diese Pfütze reinstehen, damit die Verlangsamung von der Pfütze dich eben draus haltet. Und der Healer muss in dem Moment irgendwie all seine Cooldowns zünden, um alle am Leben zu halten.
Ah,
und
so. Klassisch WoW.
Klassisch WoW. Und so machst du natürlich genau das alles dort auch. Und es macht schon Spass. Also der Part macht schon Spass. Ich habe mich gefragt, tut mich das auch langfristig motivieren? Ich persönlich bin jetzt nicht die Art von Spieler, die das langfristig motiviert. Es langt mir für einen Abend, vielleicht mal ein, zwei Stunden mal ein paar geile Runs hinlegen und dann habe ich es eigentlich auch schon wieder gesehen. Ich brauche irgendwie die Welt rundherum. Ich will eine Welt mit Städten und Dörfern und Quests und Stories haben. Ich will einen Charakter haben, wo ich spiele, wo ich das Gefühl habe, den tue ich jetzt leveln und der wird jetzt stärker und was weiß ich, die Lore in meinem Kopf. Da ist halt wirklich einfach sehr, sehr rundenbasiert und Adrenalin und kurz und knackig. Aber wie gesagt, also im Prinzip ist es wie Overwatch oder League of Legends und dort machst du ja eigentlich auch nichts anderes, als einfach Runde um Runde zu spielen. Es gibt auch keine Ahnung was, eine Welt rundherum, wo du voll immersiv drin bist. Also es gibt Bücher, es gibt Webcomics, es gibt Romane, aber das passiert alles außerhalb vom Game. Im Game selber bist du auch einfach nur immer in dem Loop drin, von Dungeon machen, raus, Dungeon machen, raus, Dungeon machen, raus. Und das funktioniert ja offenbar. Das heisst, das Spielprinzip ist absolut, es ist absolut nicht ein schlechtes oder undurchdachtes Spielprinzip. Es ist einfach, das ist das, was sie wollen machen, das ist die Art von Game und es gibt auch sicher ein Publikum für das. Das Game selber ist wirklich mega schön gemacht. Du hast vorher schon gesagt, es sieht ein bisschen aus wie ein WoW. Für mich sogar ein besser poliertes WoW, aber ja, sehr, sehr nah an WoW. So ein bisschen der Comic-Grafik-Look. Grafisch wirklich mega schön. Also das Game. Und man muss auch noch sagen, es ist alles noch im Early Access. Es hat ein paar Bugs, es hat ein paar Balancing-Sachen, die man noch muss korrigieren muss, aber es kommen fast, also seitdem ich es jetzt angefangen habe zu testen, ist fast jede Woche sind wieder neue Features hineingekommen, neue Quality of Life Improvements. Also sie sind immer dran, neues Zeug hinzuzufügen. Und ich glaube, da kommt wirklich ein sehr, sehr schönes, nischiges Game zusammen.
Voll. Eben, glaubt, wie viel? 25 Stutz? Eben, Early Access. Haben Sie gesagt, Policy. Etwas? Wenn? Ich glaube, das haben Sie nicht gesagt, wie lange das im Ding ist. Aber ja. Coole Sache. Ist noch lustig, ich sehe, der Publisher ist Arc Games. Und das passt sehr gut, weil mein nächstes Game ist Arc Raiders. Hat dann alles miteinander zu tun. Aber ebenfalls ein Multiplayer-Spiel, hier allerdings für bis zu 3 Personen. Auch nicht Vollpreis, kostet glaube ich 40 Stutz. Was aber eigentlich wiederum, wie beim Fellowship, auf eine Art schon wieder speziell ist, weil es ist ja fast alles so in diesem Stil mittlerweile Free-to-Play. Darum, ich schätze es ja manchmal, wenn es eben nicht so ist. Und Arc Raid, das ist ein Extraction-Shooter. Auf denen gibt es ja auch sehr viele. Escape from Tarkov ist ja mittlerweile 10 Jahre fast schon draus und kommt jetzt 1.0 übrigens dann. Und Arc Raiders ist eben wie Extraction-Shooter für die Masse, für den Pöbel, wie wir das so gerne sagen. Also für mich. Und es ist so eine postapokalyptische Welt, wo die Leute leben einfach irgendwo in der Sicherheit im Untergrund und auf der Oberfläche sind die Arcs. Das sind eigentlich wie so, das sind einfach so Drohnen, verschiedene. Und du bist einer von den R-Graders, der sozusagen die Ressourcen hält. Und du kannst es bei alleine machen oder in drei Gruppen. Und dann gehst du rauf, du hast auf der Karte verschiedene Gebiete, wo du hingehen kannst. Die musst du einfach freischalten, indem du das Spiel spielst. Und dann hast du auch solche Missionen, weißt, irgendwie gewisse Ressourcen finden oder irgendwo irgendetwas aktivieren. Und es sieht mega geil aus, wirklich so ein, ja, halt eben so eine dystopische Welt. Es gibt so einen, ach, ich weiß nicht, wie der heisst, so einen Science-Fiction-Künstler, wo
Asimov, oder wie hat der geheißen?
Nein, ich meine nicht, er hat mehr so einen skandinavischen Namen. Shit, ich weiß nicht, wie der heisst. Aber die Bilder hast du sicher auch schon gesehen. Sie sind eben gerade so schön dystopisch, weißt du, so ein bisschen mit unserer Welt, aber ein bisschen futuristisch, ein bisschen retrofuturistisch und eben oft so grosse Drohnen mit komischen Beinen und so. Und eben da ist auch die Welt ist voll mit so, weißt, so kleinen Drohnen mit halt, wie du sonst kennst, mit Propeller, so Quadcopters und dann hat es aber wirklich bis zu so riesengrosse. Die Queen ist, glaube ich, die grösste, die dann, keine Ahnung, die ist irgendwie 50 Meter gross und die macht die dann eh kaputt. Also. Und dann hat es aber auch noch die anderen Menschen, das ist ja Multiplayer, oder? Das heisst, weißt du, so, wie heisst das? PvP versus PvE, weißt du, ich meine, einfach alles zusammengemixt.
Okay.
Player versus Player, Player versus Environment. Und du startest irgendwo, dann hat es eigentlich meistens, du startest nicht gerade neben anderen Menschen, aber irgendwo im Level verteilt hat es auch andere. Und kannst dich natürlich umlassen oder auch nicht. Und es gibt eh recht lustige Dynamik. Du kannst mit so Emotes und so natürlich reden mit den Leuten. Und dann, also, du kannst auch Sprachdinge rausgeben. Also, du kannst auch selber reden. Aber du kannst auch ein Emote wählen und sagen, hey, friendly oder so, oder? Und es ist witzig, vor allem bei Einzelnen, also wenn jemand allein unterwegs ist, ist noch oft so don't shoot, oder so, friendly? Und du so, ja, ja.
Ja, genau.
manchmal ist es schon sehr lustig, weißt du, irgendwie dann, eben, du gehst in dort rein, du kannst dann so die Gebäude rein, meistens unterirdisch, und dann brichst du irgendwie mit der Brechstange etwas auf. Und es macht alles einen huren Krach. Oder? Mhm. Also das heisst, du hörst dann eben zum Teil schnell mal, ey, okay, da ist noch irgendjemand anders. Und dann bin ich auch mit einem Kollegen unterwegs gewesen. Und dann findest du natürlich einen. Und ich meine, am Anfang schiesst er auf alles, was sich bewegt. Und dann ist er schon irgendwie down. Und er sagt, so, don't shoot, don't shoot. Und der Kollege geht einfach an und dann kannst du so einen Finish-Move machen. Haust du einfach um. Und dann kannst du auch looten.
So geil.
Aber eben, das Ziel ist, die Zeit läuft ab. Dann schlägt, glaube ich, irgendein Meteorit ein. Und du musst einfach, bevor die Zeit abläuft, halt einfach so viel looten, wie du kannst. Und dann an so einen Extraction-Point gehen, wo auch ein Zeitlimit haben. Also auf der Karte hat es verschiedene. Und der eine geht vielleicht in 10 Minuten zu, der andere in 5 Minuten. Und das heisst, je länger du bleibst, desto weniger Exit gibt es. Und die Exit, das sind auch so, wie so Lift, den musst du kurz aktivieren, dann läutet es natürlich ein bisschen, sodass möglichst jeder weiss, dass du das machst. Und dann geht es 2 Minuten oder so, bis der offen ist. Und dann kannst du rein und dann geht es noch mal ein paar Sekunden, bis er zugeht. Und wir haben es wirklich auch schon geschafft, weißt du, so, dann kommst du an, geil, oder, voll mit Loot, vermutlich überladen, sodass du nur noch langsam läufst. Und dann irgendwie, wirklich, wir sehen dann schon den Lift, springen aus dem Fenster raus und wirklich gerade eine Drohne rechts umher. Weißt du, wirklich nicht aufpassen beim Rausschauen. Und gibt einfach halt so grosse Bomberlöter zu mit scheiß Raketli und
mega.
Wir meinten dann noch so, wir sind schon alle down gewesen, der Lift aktiviert und ich habe schon wollen, du kriegst den Omen, oder? Und ich kann schon aufgeben, du kannst lange die Tasche drücken, sozusagen, ja, dann stirbst du halt, oder? Und dann so der Kollege noch, hey, aber vielleicht kann man ja noch rein, weißt du, auch wenn du rumkriechst, sozusagen. Weil wiederbeleben kann dich ja niemand mehr, wenn alle von uns down sind. Und ich bin wirklich der Letzte, der es noch rein geschafft hat. So mit irgendwie 10% Leben, Ding geht zu und dann kannst du alles behalten, ist voll geil. Funktioniert also. Hey, ist wirklich, ist recht witzig. Es ist halt so ein Game, du gehst schon mit Ausrüstung rein oder mit so einem Freeloadout, sammelst alles, das nimmst du mit und du kannst dann in der Basis deine Waffen verbessern, neue Sachen craften, Zeug auseinandernehmen, weißt du, so verschiedene Workbenches bauen und die Sachen, die du reinnimmst, wenn du stirbst, dann ist halt alles verloren. Das heisst, deine super Waffe hast du mitgenommen und stirbst gerade am ersten Ecken, ja, dann ist halt Pech, musst du halt wieder eine neue bauen und die wieder upgraden. Und das ist halt so der Loop, oder? Machst du vielleicht mal einen Run, wo du einfach hast genau nichts mitgenommen. Du hast glaube ich, 1-2 Fächer, kannst glaube upgraden, wo sozusagen sicher sind. Aber hast du dein Inventar, kannst du ja 40 Sachen mitnehmen und dann hast du alles voll mit Zeug und dann stirbst du und dann hast du halt nichts gehabt. Aber irgendwie, das macht easy Bock. Also hat Es ist so ein Loot-Game. Rumlaufen, ein bisschen looten, ein bisschen lustige Drohnen abschiessen. Sich ab und zu mit anderen duellieren, wo du nie so genau weißt, eben Brando Foe. Und ja, also ich kann es eben, ich bin noch nicht ultra tief drin, aber sehr witzig. Sehr viel Potenzial. Ist ja recht, es läuft ja recht auf Steam. Genau. Ark Raiders.
Der, wo du meinst, ist, glaube ich, der Simon Stallenhag.
Mhm. Genau, der meine
ich. Ja. Genau. Der ist mir, ich habe gerade überlegt, welchen. Er hat ja zum Beispiel auch The Electric State.
Ja, genau.
Hat er die Illustrationen gemacht. Und das ist ja die unmögliche Verfilmung von Netflix, hat es dazu gegeben, wo fast rein gar nichts mit dem eigentlichen Quellmaterial zu tun. Aber von dort kenne ich eben auch den Namen. Darum habe ich genau gewusst, was du meinst.
Genau so, an den Stil erinnert es mich. Mhm. Oder eben, also wirklich, visuell ist es sehr geil. Und es läuft auch mega gut, was ja mittlerweile schon lange nicht selbstverständlich ist, dass etwas gut aussieht und kann gut laufen. Aber das macht es. Und ja, genau. Kann ich empfehlen. Ark Raiders. Jawohl, das wär's von unserem Podcast. Und dann danke ich euch fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.